der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andreas Schulte.
Jetzt geht's wieder los.
Herzlich willkommen.
Genau, ich freue mich, weil es mal wieder eins von meinen Büchern.
Genau, 14 Tage sind rum, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und Frau Köpper hat sich ein Buch ausgesucht.
Genau, ich darf mal wieder. Das ist jetzt das zweite Buch, was ich gekriegt hatte ja von meinen, ja, ich will jetzt nicht sagen Lieblingskunden, ne? Das mag der ein oder andere sonst doof
finden. Ja, in den falschen Hals bekommen.
Ja, genau, ja, ja. Aber sehr, sehr nette Kunden und ja, das ist ein tolles Buch, hatte ich richtig viel Spaß. Das ist auch so eins von den Büchern, was ich so mehr oder mehr direkt am Stück gelesen habe. Und ich bin, das ist der Start einer Reihe und ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit schon, bin ich schon beim dritten Band, den ich jetzt schon gelesen habe.
Also wir reden hier von Tom Hillenbrand. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Hillenbrand, ne?
Hillenbrand, ja.
Ja, Tom Hillenbrand, ein Krimikollege, der auch Journalist ist und der für die Zeit unter anderem geschrieben hat. Und der eben halt Krimis geschrieben hat. Und diesen Roman, ich habe das mit ein bisschen Neid gelesen, Hillenbrand, herzlichen Glückwunsch dafür. Nein, alles gut. Der hat halt vor, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Vor 15 Jahren, glaube ich, den ersten nochmals rausgebracht. Auch, ja, ne? 2010, 2011 ist der erste Debütroman erschienen. Ist dann auch schon für den Friedrich-Glauser-Preis, das ist so der Adelsschlag für uns Krimi-Autoren, nominiert worden als Debütroman. Mhm. Was schon mal total großartig ist und ist jetzt in der 34. Auflage. Also das Buch ist ja 34, meine Fresse. Ja. Und ich denke immer, bei 8 oder 9 sind wir schon ganz klasse dabei. Ja, aber 34.
Da geht noch was.
Da geht noch was. Genau. Muss noch ein paar Jahre halten.
Ja, ne? Ja, genau.
Ja, gut, ja. Da kommt so ein Ding zum anderen dahinter.
Ja, genau. Nee, ja.
Aber
echt toll.
Der Kollege hat ein tolles Buch geschrieben und wir müssen uns jetzt vorab schon mal entschuldigen dafür. Wir haben das ja schon mal gehabt bei den ganzen französischen Romanen.
Ja. Aber luxemburgisch ist noch schlimmer.
Oh, der spielt jetzt in Luxemburg und da ist eben mal Xavier Kiefer.
Ich glaube auch, dass er so heißt.
Wahrscheinlich. Ne? Mhm. Du hast das als Hörbuch, der Sprecher hat das auch so ausgesprochen. Ja, genau. Wir halten das jetzt mal so fest. Also wir glauben, dass Xavier Kiefer so ausgesprochen wird. Mhm. Das ist ein Koch, der sehr bodenständig, aber auf sehr hohem Niveau kocht und der zum Beispiel in diesem Band eben halt sich nicht mit irgendeinem Stern auszeichnen lassen möchte, theoretisch. Mhm. Und der eher so, ich sag jetzt mal, Hausmannskost im besten Sinne des Wortes.
Also so, ja, so richtig schöne regionale Küche.
Regionale, ne? Küche kocht und damit auch ganz zufrieden ist. Aber bei eben einem Spitzenkoch gelernt hat und im Grunde auch selber in jungen Jahren.
Also er hätte normalerweise, das sagt man ihm auch immer nach, das kommt auch in den folgenden Bänden immer wieder zum Vorschein, beziehungsweise ist immer mal wieder Gesprächsthema, dass er ja eigentlich Sterne hätte erkochen können, ja, also er hätte ein Sternerestaurant haben
wollte,
können,
ne?
Aber
ja.
Er wollte das gar nicht, das war überhaupt nicht seine Welt, dieses Ganze, das möchte der nicht und ja, der ist sehr zufrieden eben tatsächlich in
mit
seiner
dem, was
kleinen
er kann.
Welt.
Genau, und er hat aber bei einem Spitzenkoch gelernt und ist auch selber als Nachwuchskoch damals ausgezeichnet worden, so, und er wird jetzt sozusagen in einen Mordfall hineingezogen, weil ein Tester,
ein Restaurantkritiker,
derjenige, einer von denen, die die Sterne vergeben, beziehungsweise diese
ja, Sterne schon, ja.
Ne,
also
doch, diese,
ich gehe mal davon aus, dieser Gabin-Stern, um den
so
es da ja geht.
Ist so Michelin-Stern,
genau,
oder?
Ganz genau. Mhm.
So klingt das jedenfalls. Mhm,
genau.
Es ist, da geht es um diesen sozusagen Gabin-Reise- oder kulinarischen Führer, der eben halt dann Tester hat und Kritiker, die dann Restaurants sich anschauen. Das klingt alles schon sehr nach Michelin-Stern, finde ich. Und der ist bei ihnen.
Und stirbt danach.
Und stirbt. Ne? Genau. Der hat noch nicht mal die Hauptmahlzeit gegessen,
ja,
sondern der ist dann tot. Und dann stellt die Polizei natürlich Fragen und er fängt an, eben halt auch ein bisschen zu recherchieren. Zumal er dann mitbekommt, dass genau dieser Kritiker, ich glaube einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, bei seinem alten Lehrmeister, bei dem er 7 Jahre gekocht hat, war in Frankreich und dass bei dem das Lokal abgebrannt ist und dieser Sternekoch, also sein alter Lehrmeister, spurlos auch verschwunden ist. Ja,
genau.
Und dann fängt er natürlich an, Fragen zu stellen und sich dafür zu interessieren.
Mhm. Ja, und ich finde, also mir gefällt es total gut und das, ich sag mal, was es ja jetzt eben so ein bisschen ging von wegen Sprache ist, wenn wir da irgendwas aussprechen müssen, ist dieses Luxemburgische, also man kann es lesen und kann ungefähr erahnen, was es heißt.
Ja,
aber. Ja, aber ich wüsste bei den meisten Sachen echt nicht, wie es ausgesprochen wird.
Also, naja, also allein, also ich habe das jetzt mehrfach gelesen, da gibt es so ein Wort für Hasenpfeffer.
Ja, ganz komisch, Hüvel irgendwas.
Ne? Hüvensuvi?
Ja, ja, genau.
Oder so, also
ja,
da
fehlen auf jeden Fall ein paar Vokale.
Ja, absolut. Also bei genau. Scrabble hätte er gewonnen. Mhm. Ja, also das können wir, gut, da werden wir uns jetzt mal entschuldigen müssen für alle, die jetzt aus Luxemburg dazuschalten.
Genau.
Ja, tut mir leid. Mhm. Ja, das kriegen wir nie hin. Nee, ja, genau. Das wird nicht in diesem Leben nicht mehr.
Das muss ich auch sagen. Ich habe ja den zweiten Band als Hörbuch gehört und der hat das auch alles irgendwie ausgesprochen, aber ich war mir auch nicht sicher, ob das wirklich so ausgesprochen wird, weil manche Sachen klangen irgendwie anders, als ich gedacht hätte, dass die dann okay. so klingen müssten.
Ja, da wird's ja ganz spannend, weil eine der Nebenfiguren, so der Sidekick sozusagen von dem Koch ist zum Beispiel.
Ist Finne.
Mhm. Ne? Der arbeitet bei der EU und ist jedes Mal sozusagen Dauergast in dem Restaurant.
Und trinkt auch irgendwie gefühlt Kirchen. Immer mindestens eine Flasche Wein da
genau,
an seiner
im
Theke,
Grunde, ne? Genau, ja. Mhm. So, und der Finne, ja, also ich habe mir die Hörbücher nicht angehört. Ich lese gerade im Moment, muss man dabei sagen. Nicole hat mir dieses Buch geliehen und ich bin gerade dabei, das zu lesen. Hängt auch damit zusammen, dass ich noch nicht durch bin, weil wir ja dieses eine Buch vorgestellt haben, Ein Toter im Weinberg. Genau. Und ich da natürlich reingelesen habe und Nicole sagt, nee, Andreas, du musst erst das andere lesen. wir wollen ja auch noch über das andere. Und das heißt Teufelsfrucht, richtig?
Mhm, genau.
Teufelsfrucht ist der Debütroman von Tom Hildebrand.
Ja, und was mir da auch so sympathisch war, heißt, der Roman heißt ja Teufelsfrucht, ein kulinarischer Krimi.
Ja.
Ja, also ja, wo das halt einfach auch nochmal richtig rüberkommt, ne, dass es hier wirklich auch um Kulinarik geht, dass das ganz wichtig ist.
Ja, das ist, und das ist ja auch in jeder Seite, wenn man das liest, das cool. Man hat das Gefühl, boah, man möchte jetzt am liebsten selber irgendwie Poularde in die Röhre schieben oder Hasenpfeffer zubereiten oder so.
Ja,
vor
allem
so.
Hat das Bock auf Luxemburg auch gemacht, finde ich. Also ich bin ja jetzt im dritten Band und ich habe mich nie mit dem Thema Luxemburg beschäftigt, ja, auch nicht, was so die Küche angeht oder ähnliches, aber ich muss sagen, ich bin jetzt echt
auch.
Neugierig
ja, wir
geworden.
Sind auch, ne? Genau, wir sind auch mal nach Luxemburg gefahren. Tino und ich, aber ja, du hast recht, das ist echt wirklich, also dass man dann mal denkt, wir haben da mal Lea Linster getroffen, deswegen. Mhm, ne? Und ja, aber das ist natürlich, dass man dann denkt, ui, da möchte ich auch mal gerne hin, das ist gar nicht schlecht.
Weil der bringt das, also ich finde, der schafft eine ganz, ganz schöne Atmosphäre.
Ja, mit der Altstadt auch,
ja,
ne?
mit dieser
unteren Stadt, die dann eigentlich so ein bisschen Arbeiterviertel war und wo jetzt das Restaurant liegt.
Mit dem Xavier so als Charakter, den finde ich total spannend, weil der ist sehr bescheiden. Ja, so in seiner ganzen Art und so, wir würden es nennen, unprätentiös. Ne, der weiß, was er kann letztlich, aber ja, der macht halt so sein Ding und ist so ein gemütlicher, ne, aber der isst halt gerne, der genießt gerne und das ist einfach alles total sympathisch.
Ja, wenn ich den zeichnen würde, würde ich sagen, Balu der Bär.
Ja, so ein bisschen so in die
oder?
Richtung, ne?
Weil,
ja, genau.
Weil der wird nämlich, weil dann ist dann zum Beispiel auch so eine Situation, wo der dann zum Beispiel in der ehemaligen Experimentierküche seines früheren Chefs sozusagen in einem leerstehenden Haus ja mehr oder weniger einbricht, wenn man ist.
Ja,
also
er geht
durch den Keller, er weiß aber, wo der Schlüssel liegt, für die Küche, unter welcher Treppenstufe. Und dann geht er rein und dann kommen andere, er weiß nicht wer, er hört noch Schritte, dann schließt er innen drin ab. Er ist natürlich gefangen jetzt in dieser Küche, kein Ausgang, außer dem Schornstein, wo er dann durchkrabbelt. Genau. Ja, und ich habe nur bei mir gedacht, ich habe dann dieses, weil das macht Tom Hildebrand jetzt nicht. Der geht nicht hin und erklärt am Anfang mal, das ist jetzt sozusagen meine Hauptfigur oder der erzählt nicht, welchen Hintergrund der hat am Anfang, wie der eigentlich auch aussieht. Man erfährt eigentlich nur so ein bisschen über die Figur, über Xavier Keffier, wenn er von anderen benannt wird, nach dem Motto, naja, gut, ne, werden schon wieder Dinge, der dicke Koch und dann ist gut. Mhm. Also gehe ich davon aus, der ist so ein bisschen auch ein bisschen stämmig,
korpulenter.
Ne? Genau. Mhm. Ja, und den dann durch diesen Kamin mir vorzulegen, das war schon sehr lustig, abends zu lesen.
Absolut.
Ja, wo ich dann gedacht habe, boah, das ist so ein bisschen wie Balu der Bär, versucht gerade durch den Kamin zu hüpfen.
Mhm. Ja? Nee,
also wirklich toll gemacht und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil ich bin noch nicht ganz fertig. Du darfst also nicht spoilern.
Nein, keine Sorge.
Nein, bitte nicht, weil ich eben halt halt leider ein Toter im Weinberg.
Zuerst gelesen hast.
Ja, gut. Und da musste ich mich dranhalten. Genau. Ja, gut. Also, jetzt bin ich aber gespannt. Also, Teufelsfrucht, was wird Nicole heute kochen und servieren? Okay, wir werden, und ich werde auch gleich noch eine Stelle lesen, die mir es besonders angetan hat, weil, das erzähle ich Ihnen gleich nach der Pause. Wir machen jetzt mal Pause.
Weil ich muss auch noch ein bisschen was kochen, das ist heute ein bisschen langwieriger.
Also gucken wir mal. Also.
Bis gleich.
Bis gleich. Es gab ja schon mal Podcast-Folgen, da hat die Nicole einfach nur so eine Tupperdose aufgemacht.
Nein. Genau, ich habe hier mal was vorbereitet.
Genau, und hat da mal schnell was auf den Teller gelegt und sagt, fertig, wir können jetzt weitermachen. Genau. Das war heute anders. Da wurde in der Küche geschmort, gebraten, gesotten und mit Sahne abgelöscht. Also ich habe gesehen, dass sie Speckwürfel angebraten oder Schinkenwürfel angebraten hat. Dann hat sie, für mich sahen das aus wie kleine Teigtaschen. Wie so, als würden sie gekochte Tortellini oder Ravioli nehmen, die nochmal mit anbraten. Und dann eben halt Sahne, Käse habe ich gesehen und jetzt probiere ich das. Es liegt, Sie schauen sich die Fotos auf Insta an. Ich bin ja derjenige, der immer probiert hier. Also ich würde sagen, gefüllte Teigtasche.
Weit gefehlt.
Aber auf, nee, das ist keine Teigtasche. Das ist ja nicht. Oh Mann.
Also ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte echt viel Spaß heute.
Ich habe wirklich gedacht, das wäre das ist wie so Nudelteig, wie so, aber in dicken, also wie so Schupfnudeln oder so, die du dann vorher gegart hast. Auch nicht.
Nee, also das Gericht, und wie jetzt entschuldige, also Entschuldigung an alle Luxemburger.
Ach so, das ist ein luxemburgisches Gericht.
Ja, genau. Okay. Also ich habe jetzt nichts genommen, so typisch aus dem Buch, was auch einfach mit daran lag, dass das Buch ja aktuell bei Herrn Schulte liegt.
Genau. Ja. Sorry, dass ich das noch nicht fertig gelesen habe.
Dann habe ich gedacht, dann gucke ich doch mal, was man so in Luxemburg isst. Mhm. Und ich muss zugeben, da waren viele Sachen dabei, die einem so gezeigt werden, die waren mir zu banal. So Kartoffelrösti, ja, Reibekuchen, ne, gibt es hier bei uns auch. Dann so eine Bohnensuppe, die kommt auch in dem Buch. Ja, genau, die kommt in dem Buch auch öfters vor. Ich wollte eigentlich erst diese Riesling-Pastete machen, die auch immer wieder genannt wird.
Aber klingt aber schon wie dieser Riesling-Hupf, den du so mal gehabt hast.
Ja, aber nee, die ist sehr, sehr aufwendig und das hätte ich von der Zeit her einfach nicht hingekriegt. Und das hier nennt sich jetzt Lützeberger Kniddeln.
Kniddeln?
Kniddeln.
Kniddeln.
Und das ist im Prinzip, also ich, als ich das gelesen habe, das Rezept, habe ich so gedacht, das ist irgendwo so zwischen einem Spätzle und einem Gnocchi.
Spätzle vom Teig Gnocchi. Her. Genau, aber groß. Also groß wie eine Tortellini.
Ja, genau.
Riesenspätzle.
Ja, also du machst halt diesen Mehlteig, die werden dann eigentlich mit so zwei Löffeln, nimmst du so Häufchen und packst die in heißes Wasser, lässt die kochen, dann abkühlen und dann werden die halt so angebraten.
Die werden angebraten?
Und dann mit Sahne und dann kommt der Käse super. Rein.
Aber kein Natriumglutamat dran. Das ist nämlich das Thema. Darüber können wir jetzt mal reden. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt mit dem Buch noch nicht fertig, aber in Teufelsfrucht, das können wir ja, wir spoilern ja jetzt nicht, aber ein bisschen können wir ja schon erzählen über den Roman. Da gibt es einen Food-Scout, der irgendwo in Papua-Neuguinea im Dschungel, damit fängt der Prolog an, von irgendeinem Stamm so eine Art, wie so eine Mangofrucht, würde ich jetzt mal so sagen, eine Mangofrucht serviert bekommt. Und also er hat lange gebraucht, bis er den Kontakt zu diesem Stamm aufgebaut hat, über einen anderen einheimischen, weiß der Kuckuck was, Führer oder so. Und ja.
Ich schenke Ihnen derweil mal noch was zu trinken ein. Wir trinken übrigens eine Rosemarie.
Ich dachte, das passt mal.
Kommt auch aus Ahrweiler.
Wir trinken einen Rosemarie? Was ist das?
Eine Rosemarie, ein Weißherbst.
Ein Weißherbst,
aus Ahrweiler.
Na schön.
Vom Zum Wein Wohl, mein Lieber. Ein sehr sympathisches Weingut.
Sehr schön. Ja, so heißt er auch, Rosemarie, das ist ja schön.
Genau, Rosemarie. Der hat ganz viele lustige Namen für seine Weine und den finde ich sehr lecker. Ein Weißherbst, habe ich schon lange nicht mehr getrunken.
Der ist aber total großartig im Glas.
Aber hallo.
Aber holla. Ich find,
der passt da jetzt
auch total. Hallo, und zu diesen Dingen da, ja, hör mal.
Manchmal weiß ich, was ich tue. Ja, aber
Hut ab. Also ich muss jetzt noch eine essen, bevor ich weiter erzähle. Entschuldigung.
Ja, ich kann ja auch fortführen.
Ja, genau. Wie gesagt, erzähl mal, also der Food Scout ist in Papua-Neuguinea.
Genau, ja. Und der kriegt diese Frucht serviert. Und das ist quasi eine extreme Geschmacksexplosion. Also was da in seinem Mund quasi passiert, so hat er noch nie erlebt. Ja.
Und bringt ihn zum Weinen quasi.
Genau, genau.
So, und man fragt sich jetzt, was ist da mit dieser Frucht passiert oder was ist da? Was man auch als Leser relativ schnell erfährt, diese Frucht schmeckt alleine roh nach nichts.
Der Xavier findet das raus. In genau. Eben besagtem, in dieser Experimentierküche, von der Andreas vorhin schon erzählt hat, ne, wo er nachher mal durch den Schornstein
genau, entfällt. Das ist es, genau. Ja, genau.
Da findet er ganz viele Tupperdöschen mit eben einer Substanz, da weiß er ja noch nicht, dass das diese Frucht ist, in verschiedensten Formen und fragt sich, was das ist, packt das aber ein und nimmt das mit zu sich ins Restaurant. Probiert es, die Frucht für sich schmeckt nach nichts.
Über mehrere Stunden, ne? Ich glaube fast irgendwie einen ganzen Tag oder so.
Ja, genau, der Experiment macht alles Mögliche damit und stellt irgendwann fest, wenn man diese Frucht röstet und dann mit irgendwas anderem kombiniert, dann ist das ein natürlicher Geschmacksverstärker.
Genau. So, und da sind wir jetzt bei dem Thema, was ich jetzt gleich lesen werde, weil Xavier geht hin mit seinem Freund, dem Finnen, der bei der EU arbeitet und der hat eben halt gute Kontakte nach Deutschland hin zu einem Dr. Scheuerle, der eben halt in einem Lebensmittelforschungsinstitut arbeitet und für ihn diese Frucht analysieren will und experimentiert, was kann man damit machen und ist die vielleicht auch giftig? Weil, jetzt mal ernsthaft, also ich weiß es ja noch nicht, ich habe das Buch ja noch nicht ganz gelesen, aber es kommt einem als Leser schon den Verdacht, dass möglicherweise das ja damit zusammenhängen könnte, dass zum Beispiel auch der Restauranttester da, der bei ihm da umgefallen ist, ne, tot.
Ja, weil der hat ja vorher, das ne, muss man in dem Zusammenhang einfach nochmal sagen, der hat vorher in diesem Restaurant von Xaviers Ex-Chef
genau,
gegessen,
von dem Lehrmeister.
Dort gegessen und der hat ja diese Frucht.
Der hat diese Frucht und deswegen könnte es natürlich sein. So, und jetzt kommt eine Stelle, die muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es mir vor 2 Tagen, als ich sie gelesen habe, echt die Schuhe ausgezogen. Einfach nicht, weil sie jetzt so unglaublich spannend ist, sondern weil man einfach als Leser plötzlich macht es so Klick im Kopf, also bei mir jedenfalls, und ich habe nur gedacht, ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Also Klick im Kopf, dass man denkt, ja, habe ich das auch? Eieiei, ne? Achten Sie drauf. Also es geht, Xavier telefoniert mit Scheuerle, dem Lebensmittelchemiker. Was die Sortenbestimmung angeht, tappen wir noch im Dunkeln. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass mir das Zeug noch nie untergekommen ist. Die chemische Zusammensetzung, zumindest im Groben, die haben wir allerdings ermittelt und sie dann durch den Rechner gejagt, sie mit allen wichtigen kapologischen Datenbanken abgeglichen. Und? Nichts. Also ein großes Mysterium? Genau, aber bevor du jetzt allzu enttäuscht bist, hör dir das hier an. Er vernahm, wie Scheuerle mit irgendwelchen Papieren raschelte. Die chemische Zusammensetzung von dem Zeug ist verdammt interessant. Und ich habe auch schon eine Vermutung, warum diese Frucht jedes Essen so lecker macht. Er hörte, wie der Deutsche sich einen seiner Zigarillos ansteckte und gierig inhalierte. Also Xavier, pass auf. Du weißt doch, was Natriumglutamat ist.
Natürlich, ein Geschmacksverstärker. Ist in so ziemlich allen Fertigprodukten drin und in dem Gros der Gerichte, die in der Industrieküchen zusammengekocht werden. In Fastfood sowieso.
Genau. Der japanische Forscher Kikunea Ikeda hat Glutamat Anfang des 20. Jahrhunderts aus Algen isoliert. Erst haben es lediglich die Asiaten verwendet, vor allem für Fisch- und Fleischgerichte. Inzwischen ist das Zeug überall. Köche lieben es. Und die Lebensmittelkonzerne sowieso. Denn mit Natriumglutamat wird alles lecker. Selbst wenn man minderwertige Zutaten verwendet. Außerdem essen Menschen mit Glutamat versetzte Speisen erwiesenermaßen schneller und sie essen mehr davon.
Mir kommt das alles nicht in die Töpfe, knurrte Kiffer. Das hat in einer guten Küche nichts zu suchen.
Eine sehr löbliche Einstellung, mit der du vermutlich ziemlich alleine dastehst in der Gastronomie, aber sei's drum. Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Weißt du, wie Glutamat funktioniert? Ich meine, wie es chemisch gesehen wirkt?
Nee, nicht so genau, Klaus. Ich nehme an, es wirkt irgendwie auf die Geschmacksknospen und gaukelt denen etwas vor.
Falsch. Wie viel Ahnung hast du von Biochemie?
Ja, eigentlich gar keine. Du musst in kurzen, einfachen Sätzen mit mir sprechen.
Kiffer konnte einen tiefen Seufzer am anderen Ende der Leitung vernehmen. Na gut, dann also die Erstsemester-Vorträge. Natriumglutamat ist ein Salz der Glutaminsäure, die wiederum eine Aminosäure ist, also ein Protein, nicht schlecht. Ja, meistens trifft das zu, allerdings gibt es auch proteinogene Aminosäuren, aber lassen wir das. Wichtig ist Folgendes, Natriumglutamat gelangt über die Schleimhäute rasch ins Blut. Von dort, das hat man in Tierversuchen getestet, geht es dann direkt ins Gehirn. Es wirkt keineswegs auf die Geschmacksknospen, verstehst du? Es wird von deinem Körper in Glutamin umgewandelt, also in sehr kleine Moleküle, die überwinden die Blut-Hirn-Schranke mühelos.
Ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann. Wenn ich mit Natriumglutamat versetztes Essen zu mir nehme, dann gelangt der Aromaverstärker direkt in mein Gehirn? Und was macht der da?
Naja, er wirkt dort als Neurotransmitter. Ein Neurotransmitter ist ein biochemischer Stoff, welcher Informationen von einer Nervenzelle auf die andere überträgt. Glutamin ist einer der gängigsten Neurotransmitter. Er sagt deinem armen Gehirn zum Beispiel, dass die panierten Hähnchenabfälle, die du in der Fastfoodbude gekauft hast, wahnsinnig lecker sind, obwohl sie in Wahrheit schmecken wie frittierte Dachpappe.
Dieses Zeug manipuliert mein Gehirn? Das wusste ich nicht.
Tja, die meisten Menschen wissen das nicht. Ist möglicherweise auch besser so. Ob es gefährlich ist, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Die Lebensmittelindustrie und die Gesetzgeber halten das für ziemlich unbedenklich. Glutamin kommt schließlich ganz regulär auch im menschlichen Körper vor.
Und stimmt das?
Klar stimmt das. Allerdings wird dem Konsumenten das Glutamin bei den Nahrungsmitteln in Dosen verabreicht, die viel höher sind als jene, die wir normalerweise ausgesetzt sind. Deine Synapsen werden mit einer Überdosis dieser Neurotransmitter geflutet. Das Gehirn wird regelrecht mit Glutamin zugeballert. Erst dadurch entsteht die Super-Lecker-Empfindung. Diese Überdosis kann freilich elementare Stoffwechselprozesse aus dem Gleichgewicht bringen. Viele Menschen wird übel, wenn man nennt das dann CRS, das berühmte China-Restaurant-Syndrom. Bingo! Hohe Konzentration von Natriumglutamat können Herzklopfen, Migräne, Übelkeit oder Taubheitsgefühl im Nacken verursachen, bis hin zum schweren anaphylaktischen Schock.
Ja.
Ja, das hatte ich gelesen.
Und dann bist du erstmal ins China-Restaurant gerannt und hast gesagt, ich hätte gerne die doppelte Portion
Hühnchen-Süß-Sauer. Dann, liebe Nicole, bin ich in die Küche gerannt, habe mal geguckt, was bei mir auf der Brühe steht.
Mhm. Hefeextrakt.
Ja, das ist das, aber da steht dann dahinter Natriumglutamat und auch dieses andere Zeug, was ist Disulinaminat irgendwas.
Mhm. Ja? Ja, das ist doch, kannst du dich erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, Gourmet-Powder.
Mhm.
Doch, das habe ich ja mal erzählt, dass ich da in Brüssel diesem Asialaden und das ist Natriumglutamat pur, als Pulver. Das hast du dort in 5 oder 10 Kilo Säcken kaufen können.
Irre.
Ich habe da am Anfang ja auch gedacht, was ist denn Gourmet-Powder? Ne? Klingt ja irgendwie total klasse. Ja, und dann stellt sich halt. Aber das ist halt eben genau das Problem. Es ist extrem verteufelt worden. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt halt einfach Speisen, die dieses natürliche Glutamat halt haben.
Ja.
Zum Beispiel Parmesankäse.
Ja.
Ja, das ist was. Oder Tomaten, Steinpilze. Das sind alles also Lebensmittel.
Wie heißt man? Unami-Effekt?
Umami. Genau, die dafür sorgen, dass du dieses perfekte, sag ich mal, Mundgefühl, dass alles halt da ist. Und das ist so eine zweischneidige Geschichte, weil auf der einen Seite hast du halt die Chemie, die das nutzt, auf der anderen Seite ist das tatsächlich ein natürlicher Stoff, ja, und es ist halt…
Ich las diese Stelle und bin als erstes echt in die Küche rein, weil ich gedacht, boah, ne?
Ja, genau.
Dann ist mir klar geworden, mir ist das aufgefallen damals mal, ich habe mal meine allererste Rinderbrühe, weißt du, so alles, was du mal machen musst, ne, so Suppengemüse, Wasser
also
aufgesetzt,
richtig selber gemacht,
ja, hab die probiert und hab gedacht, ey, da schmeckt, weil mir klar geworden ist, dass ich im Grunde schon so fixiert bin auf das, was man so als klare Brühe manchmal nimmt oder aus diesen Dosen, wenn du so Leberknödelsuppe beim Camping in der Dose hast oder so. Das kommt ja mit der Rinderbrühe überhaupt nicht hin. Mhm. Die wirkt ja immer fad und im Grunde auch
aber das ist
laff.
Dieses Thema, und deswegen finde ich dieses Buch ja auch so toll, das wird noch weitaus mehr ja vertieft. Und da war ein Aspekt dabei, über den ich noch nie nachgedacht habe. Das ist halt zum Beispiel, wir verteufeln das, wenn du einen Erdbeerjoghurt, da ist ja in der Regel keine Erdbeere drin, sondern da gibt es ja diesen Pilz, der auf irgendwelchen Holzgeschichten. Und in dem Buch wird halt irgendwann auch gesagt, ja, es würde aber nicht anders gehen, weil es gibt auf der Welt nicht, zum Beispiel nicht so viel Bonbon-Vanille, um all das zu machen, ja, was wir machen. Das, ja, kannst du mit den natürlichen Ressourcen überhaupt nicht, ja, schaffen. Und
Und er spricht davon zum Beispiel von dem, dass dieser eine Chemiker, an der Stelle bin ich gerade, dieser eine Chemiker zum Beispiel für einen Konzern gearbeitet hat, weil einfach plötzlich die Welt den Käse für sich entdeckt hat, ne, vor Jahren. Und plötzlich konnte man aber so viel Cheddar-Käse konnte man gar nicht auf den Markt bringen. Genau. Und der hat dann angefangen, daran rumzuschrauben, dass man eben halt sagen kann, mit ein und derselben Art kann ich gleichzeitig, weiß ich nicht, Gorgonzola und
weiß ich nicht. Ja, aber das ist eben genau das Problem, dass wir auf der Welt auch diese ganze Globalisierung, dass plötzlich es explodiert und alle wollen das, aber es lässt sich halt gar nicht anders machen. Man kriegt's
gar nicht. Die Ressourcen für Cheddar-Käse sind gar nicht da. So viele Cheddar-Höhlen haben die gar nicht in England, wie die dann fertig machen.
Ja,
aber es ist wie
mit der Bourbon-Vanille. Ne? Das geht gar nicht, dass du so viel Vanille, und ich meine, gerade Vanille ist ja momentan auch wieder ein ganz großes Thema, weil da ja, es gibt ja eine richtige Mafia, da, ne? Da sterben Menschen für Vanilleschoten. Das muss man sich mal vorstellen.
Absolut irre.
Ja, und deswegen finde ich halt diese Thematik total klasse.
Echt und spannend. Super umgesetzt, ja, und vor allen Dingen aber so umgesetzt, dass man nicht denkt, Gott, der hat jetzt mal recherchiert und jetzt muss der aber sein geballtes Recherchewissen mal so auf 3 Seiten wegballern.
Nee, also ich finde es auch, also insgesamt übers ganze Buch verteilt, und wie gesagt, ich habe das ja jetzt auch in einem anderen Band, den ich da gelesen habe, ähnlich, also der hat anscheinend immer so ein Kernthema, was der aber unglaublich detailliert und sehr tief behandelt, aber immer so, dass ich mich nicht wie der letzte Blödmann fühle, weil ich all diese Sachen ja nicht weiß.
Weil möglicherweise Xavier Kiefer, das ja auch nicht weiß, ne, als Koch oder so, ne, dass er sagt, mit Biochemie käme ich mir
raus. Und das kommt total schön rüber.
Finde ich auch klasse, weil ich habe mal ein anderes Buch gelesen, da ging es mehr, es war kein Krimi, aber die ersten 2 Seiten begannen schon damit, dass ein Geologe wandert und dann seiner Frau sagt, wie du vielleicht weißt, und natürlich nicht. Und wenn ich zu meiner Frau sagen würde, wie du vielleicht weißt, und dann eine Erklärung ansetzen würde, das wäre meine letzte Erklärung in diesem Leben. Ne? Genau. Die würde mich ja schlagen.
Auch Krimi.
Ja, also das kann ich vergessen.
Also, das finde ich hier auch, das ist sehr das schön ist
super,
verpackt.
Super gemacht, ganz klasse. Aber ich habe wirklich gedacht, meine Herren, ich habe wirklich überlegt, ob ich jetzt, also ja, Geschmacksknospen ist eine Sache, verstehst du, Mundgefühl ist eine Sache, da haben wir ja drüber gesprochen, als du damals das gesagt hast mit diesem Geschmackspowder da aus Brüssel. Mundgefühl ist eine Sache, aber mein Gehirn, die Blut-Hirn-Schranke überwinden, ich habe als erstes mal gegoogelt, ich habe wirklich abends mich hingesetzt am Computer, habe gesagt Natriumglutamat, einmal eingetippt und dann kam natürlich eine ganze Webseite, KI schlägt ja dann immer in den Suchmaschinen jetzt als erstes mal vor, zusammengefasst, dass die Lebensmittelindustrie natürlich sagt, da ist jetzt gar nichts Schlimmes da dran. Nee, ja, und der Gesetzgeber sagt, alles gar nicht schlimm. Und dann so im letzten Abschnitt kommen dann so ein paar Sachen, wo man dann sagt, okay, theoretisch gut, es könnte natürlich sein, sicher gut, also ne.
Aber wir haben dann halt das und das. Aber es gibt halt auch immer mehr Menschen, also ich erlebe das bei mir beim Catern, die halt Unverträglichkeiten haben, was Geschmacksverstärker angeht. Ja, und das ist ein echtes Problem.
Und ich denke, das kann auch nur dadurch passieren, dass zu viel davon.
Ja, aber das Problem dabei ist, wenn du dann mal guckst, wo das auch überall drin ist, weil ich weiß es halt jetzt gerade, weil ich einen aktuellen Fall habe, da ist jemand allergisch gegen Glutamat und Hefeextrakt.
Okay.
Weil Hefeextrakt ist ja die andere Variante wieder. Ja. Aber dann wird es schon echt schwierig. Also ich meine, ich arbeite zwar mit ganz vielen frischen Sachen, aber natürlich habe auch ich Gewürzmischungen und dann nimmt man auch schon mal eine gekörnte Brühe oder irgendwie sowas. Aber wenn du dann da drauf guckst, geht nicht. Ja, und wie gesagt, bei bestimmten Gewürzen, ich habe jetzt, hatte ich für eine andere Veranstaltung, brauchte ich ein Spezialgewürz aus Jamaika. Ja, dann guckst du da drauf, Glutamat und dann noch Geschmacksverstärker XY mit irgendeiner E-Nummer, wo du denkst, okay.
Das kannst du
also man wird nicht nehmen, da sensibilisiert durch dieses Buch.
Das da war ich schon, echt sagen, da war ich auch schon wirklich so dabei, dass ich gedacht habe, okay, es gibt doch bestimmt auch Möglichkeiten im Internet so anzurühren, wie man Gemüsebrühe selber herstellt.
Ja, natürlich, klar.
Weil das war so wirklich, da ich gedacht,
Also das ist wirklich, es ging mir bei dem Buch super ähnlich, als ich durch war.
Ja.
Ich habe mich sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt. Also einfach nur mal so, wie denke ich darüber und habe ich das bisher überhaupt so in meinem Alltagsgebrauch beachtet in irgendeiner Form?
Ich meine, ich bin ja völliger Laie beim Kochen jeden Abend, aber natürlich nehme ich mal einen Löffel gekörnte Brühe an eine Soße oder so. Ne? Liegt ja auf der Hand.
Ja. Aber wie gesagt, also ich mag das. Also ich mag diesen Schreibstil unglaublich und die Geschichte ist einfach auch spannend.
Ja,
weil es gibt immer ständig irgendwelche Wendungen und was mir auch sehr sympathisch ist, ist, dass nicht alle 5 Seiten einer stirbt.
Ja,
weil das ist ja auch bei manchen
Sachen. Insofern ist das schon so ein bisschen cozy, ne? Weil der kriegt nicht mal mit, dass der Restauranttester tot ist.
Also das ist auch...
Dem wird das nur gesagt,
ja,
dass er gerade zusammengebrochen ist.
Ja, genau. Ne? Und das sind so, also ist mir sehr sympathisch und es wirkt, ich sage jetzt mal, das klingt immer so doof, aber es klingt, wirkt relativ realistisch.
Ja.
Ja, ohne so Abhub.
Wir müssten ihn mal endlich fragen, wie er auf Luxemburg gekommen ist. Ob der aus Luxemburg kommt?
Nee, also so wie ich das bisher...
Und das Luxemburgische, ne, das finde ich schon ganz spannend. Ja,
absolut.
Weil das ist ja auch etwas, was wir Krimi-Autoren, also mir fällt das schwer, sage ich ganz ehrlich. Ich tue mich immer schwer damit. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dann würde ich nämlich, das wird bestimmt unfreiwillig komisch, wenn ich für eine Region etwas schreiben müsste, deren Dialekt ich kenne. Es gibt ja verschiedene Figuren bei mir in den Krimis auch, die zum Beispiel ins Ruhrgebiet kommen. Ne? Also genau. Super. Mhm. Ja, weil das kann ich auch.
Ne? Ja, genau, das kennst du.
Das kann ich sagen. Ne? Ja, Herzelein. Mhm. Aber ich finde schon schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hätte jetzt eine Figur und da wäre ein Ermittler und der müsste jetzt im tiefen Sachsen spielen oder so. Ja,
genau, ganz schwierig.
Ja, weil du dann einfach, das kann echt nur nach hinten losgehen. Ja, ja. Und deswegen habe ich großen Respekt vor jemandem, der jetzt sagt, ich komme nicht aus Luxemburg, aber ich lasse die da sogar im Grunde Dialekt sprechen.
Mhm. Ja? Aber ich weiß gar nicht, also ich gehe mal davon aus, dass der schon irgendwelche Wurzeln dahin hat, weil so wie das alles geschrieben ist, das ist ähnlich wie bei dem Alex Lippig, wo du einfach gemerkt hast, der kennt sich da aus. Ja, cool.
Wir würden mal fragen, wir würden mal Tom Hillenbrand fragen und sagen, Mensch, ne?
Ja, also ich bin mir auch ganz sicher, das ist nicht das letzte Buch von ihm, was wir hier vorstellen.
Ja, absolut.
Weil das ist auch wieder was ich total schön finde, die sind ja, bei allen geht es um Kulinarik.
Ja, und
das
wir haben zum Beispiel bei einem festgestellt, da ging es um Honig, ne?
Mhm,
ja,
genau.
Das habe ich mal gelesen, aber das wusste ich gar nicht, dass die Nicole dann jetzt diesen hier hat, den ersten, total super. Ja, sagen Sie uns mal, nein, sagen Sie uns nicht. Also, haben Sie Luxemburgisch schon mal gegessen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, genau.
Kennen Sie sich damit aus?
Genau.
Welche Gerichte finden Sie denn empfehlen?
Und wie wird man die aussprechen?
Hasenpfeffer oder so. Ne? Also schreiben Sie mal, das würde mich echt mal interessieren.
Ja.
Ja, und Tom Hillenbrand können wir doch mal, wenn der schon gesagt hat, wir dürfen aus seinem Buch vorlesen, die Lizenzverantwortliche, ist doch super. Und dann fragen wir ihn mal, wie er an Luxemburg gekommen ist.
Genau.
Und vielleicht können wir seine Antwort dann irgendwann mal in einem der nächsten Podcasts einspielen.
Das
kriegen wir hin. So, klasse.
So, sehr schön. Ich hoffe, wir haben Sie auch ein bisschen sensibilisiert. Gehen Sie mal in Ihre Küche, gucken Sie mal überall,
genau,
wo die Teufelsfrucht ist Natrium drin
sitzt. Drin.
Genau. Ah. Ja, und holen Sie sich das Buch. Also kann ich nur empfehlen.
Super. Absolut. Liest sich wirklich toll. Schön. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Heute Abend lese ich weiter. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in den nächsten zwei Wochen mit Natriumglutamat und all dem anderen.
Und wenn Sie Lust haben, kochen Sie doch auch die Kniddeln mal nach.
Die Kniddeln, die waren wirklich lecker. Die waren echt lecker. Und vor allem auch der Wein ist der
klasse, oder?
Super, super. Also, ich freue mich schon, in 14 Tagen gibt es wieder was Warmes für Herrn Schulte.
Genau.
Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.